Willkommen zu unserer halbstündigen Sendung des deutschsprachigen Programms von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Die Arbeitslosenquote in Tschechien ist im Juli um 0,4 Prozentpunkte auf 9,9% gestiegen. Ende Juli seien 520.000 Menschen als arbeitslos registriert gewesen, teilte heute das Arbeitsministerium in Prag mit. Ende Juni hatte die Quote noch bei 9,5% und die Anzahl der Arbeitslosen noch bei 501.000 Menschen gelegen. Als einen der Gründe nannte die Behörde den Fakt, dass viele Schulabgänger zunächst keine Arbeitsstelle gefunden hätten. Die niedrigste Quote verzeichnete erneut die Hauptstadt Prag mit 3,9%, dagegen lag der Wert in Nordböhmen wieder bei etwa 20%. Im Januar hatte die Quote erstmals seit dem Wendejahr 1989 landesweit die 10%-Marke überschritten. Einer Prognose von Arbeitsmarktanalytikern zufolge wird die Anzahl der Arbeitslosen in Tschechien in diesem Jahr schon nicht mehr die Grenze von 500.000 Menschen unterschreiten. Die tschechische Wirtschaft hat im Juli erneut eine Deflation verzeichnet. Die Verbraucherpreise sind nämlich nach ihrem Anstieg um 0,3% im Juni schon einen Monat später wieder um 0,1% im Vergleich zum Vorjahr gefallen. Grund dafür waren vor allem die Preisnachlässe bei Waren um 1,3%, während sich demgegenüber Dienstleistungen um 2% verteuert haben. Kurz vor Mitternacht von Donnerstag auf Freitag ist der tschechische Verteidigungsminister Miroslav Kostelka von seiner eintägigen Irak-Visite nach Prag zurückgekehrt. Mit ihm an Bord waren auch 3 schwerkranke irakische Kinder, die in Tschechien operiert werden sollen. In Basra hatte Kostelka die tschechische Militärbasis besucht, wo er unter anderem auch mit Walter Slomkomp, dem Militärbeauftragten der provisorischen Verwaltungsbehörde des Irak, zusammenkam. Nach diesem Treffen teilte Kostelka vor Journalisten mit, dass die USA an deren weiteren Präsenz der tschechischen Einheiten im Irak interessiert seien. Kostelka will das Parlament nun ersuchen, das Mandat der tschechischen Irak-Mission um 2 bis 3 Monate zu verlängern. Das jetzige Mandat läuft mit Jahresende aus. Im südböhmischen Atomkraftwerk Temelin ist es gestern Abend aufgrund einer Panne zu einer automatischen Abschaltung des zweiten Reaktorblocks gekommen. Da der erste Block den gesamten August über abgestellt ist, liefert Temelin im Augenblick keinen Strom an das Netz. Die Panne, die ein Regulationsventil betroffen hatte, wurde mittlerweile behoben. Heute Morgen konnten die Techniker den Reaktor wieder hochfahren, am Nachmittag soll das Kraftwerk dann wieder ans Netz gehen. Laut einem Kraftwerkssprecher war durch den Zwischenfall die atomare Sicherheit des Reaktors nicht gefährdet. Die tschechische Währung ist weiter im Aufwärtstrend. Nach dem anfänglichen Wechselkurs von 32,05 Kronen für einen Euro zum heutigen Geschäftsbeginn ist ihr Wert im Verlaufe des Vormittags auf das Wechselkursverhältnis von 31,98 Kronen für einen Euro geklettert. Den hiesigen Finanzexperten zufolge soll dieser Kursanstieg jedoch in den nächsten Tagen schon wieder gestoppt werden und sich in einem Band zwischen 31,85 bis 32,15 Kronen für einen Euro einpendeln. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem Tagesecho, zu dem Sie Jitka Mladkova begrüßen wird.
Tagesecho.
Der deutsche Bundesumweltminister Jürgen Trittin kam am Donnerstag zu einer Stippvisite nach Tschechien. Das seit Montag in Prag stattfindende internationale Jugendtreffen, veranstaltet von der Organisation YMCA, neigt sich seinem Ende zu. Das sind 2 Hauptthemen in unserem Tagesecho. Diesem schließt sich dann wie immer am Freitag die Sendereihe im Spiegel der Medien an. Diesmal von und mit Robert Schuster. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde Tschechien von einer verheerenden Überschwemmungskatastrophe heimgesucht. Doch nicht nur aufgrund dieses traurigen Jubiläums können Sie, liebe Freunde, diese Tage vermehrt Berichte über die Flut und ihre Folgen hören. Es gibt auch ganz aktuelle Anlässe, und zwar durchaus erfreuliche, die unsere Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. So etwa die Wiedereröffnung einer Wassergütemessstation an der Elbe, die von der Flut zerstört worden war. An der hat sich Deutschland finanziell beteiligt. Zur Eröffnung reiste auch Bundesumweltminister Trittin an. Hören Sie mehr von Gerald Schubert.
Bei der kleinen Gemeinde Klee im mittelböhmischen Bezirk Mielnik gelegen, versammelte sich am Donnerstag wohl mehr Prominenz, als die Ansiedlung Einwohner hat. Grund: die Messstation Obschistvi, die die Wasserqualität der Elbe messen soll, wurde vom Hochwasser im vergangenen August komplett zerstört, mit finanzieller Hilfe aus Deutschland wieder aufgebaut und am Donnerstag wieder eröffnet. Mehr als 10 Millionen Kronen, etwa 310.000 Euro, hat die Reparatur gekostet. Die deutsche Seite hat sich mit etwa 4/5 an der Finanzierung beteiligt. Radio Prag hat den deutschen Umweltminister Jürgen Trittin, der an der offiziellen Eröffnung der Anlage teilnahm, nach den Hauptmotiven für die Unterstützung seitens seines Landes gefragt.
Wir waren hier vor einem Jahr, wir haben die Situation gesehen und dies war eine der Möglichkeiten, hier gemeinsam die Folgen der Flut zu bewältigen. Das ist auch in unserem Interesse, denn die Elbe gehört weder der Tschechischen Republik noch Deutschland, sondern sie durchzieht beide Länder. Und wir haben beide gemeinsame Interesse daran, den Zustand der Elbe so zu halten, dass sie nicht verschmutzt, dass keine unzulässigen Einträge da stattfinden. Und insofern war das für uns eigentlich eher selbstverständlich, dass wir in dieser Situation mit unseren Nachbarn, mit denen wir schon viele solche Projekte, auch andere Projekte gemacht haben, in der Stunde der Not so etwas organisieren.
Als Trittin vor einem Jahr in Tschechien war, da galt seine Reise insbesondere dem nahegelegenen Chemiewerk Spolana, das ebenfalls fast völlig überflutet war und aus dem Umweltgifte in größerem Ausmaß auszutreten drohten. Auch im Hinblick auf dieses Werk ist die nunmehr wiederhergestellte Messstation für Trittin besonders wichtig.
Wir haben mit der heutigen Einweihung der Messstation auch wieder die Möglichkeit, sozusagen kontinuierlich zu messen, ob von dieser Chemieanlage eine Gefahr ausgeht oder nicht. Ich gehe aber davon aus, dass die tschechische Seite das alles sehr gut im Griff hat.
Die Station Obschistvi an der Elbe bildet gemeinsam mit einer anderen Anlage an der Moldau einen wichtigen Bestandteil des Überwachungsnetzes, das der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe wertvolle Daten liefert. Diese Kommission ist durch internationale Verträge genau geregelt. Dennoch betonte der stellvertretende tschechische Umweltminister Tomáš Novotný gegenüber Radio Prag die besonders reibungslose Zusammenarbeit mit der deutschen Seite, gerade im Umweltbereich. Die Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik Deutschland ist im Vergleich mit allen anderen Nachbarländern de facto die intensivste. Wir schätzen die Hilfe sehr, die Deutschland der Tschechischen Republik gewährt, sei es in Form konkreter finanzieller Hilfe, sei es im Rahmen von Twinning-Projekten, wo Experten Tschechien auf die EU vorbereiten, oder eben im Rahmen der internationalen Organisationen zum Schutz der Elbe, der Oder und der Donau, wo spezielle ressortübergreifende Kommissionen existieren. Die Zusammenarbeit mit Deutschland ist also auf dem höchstmöglichen Niveau.
Englisch heißt sie YMCA, auf Tschechisch liest man dies IMCA, auf Deutsch lautet die Abkürzung CVJM. In Prag findet seit Anfang der Woche ein Weltfestival dieser christlichen Jugendorganisation statt. Hören Sie mehr dazu von Markéta Maurová.
Zunächst wuchs ein Zeltstädtchen auf dem Letná-Plateau in Prag. Dann begann man, ungewöhnliche Meldungen in der Straßenbahn zu hören.
YMCA for 17th November hostel, please change to the underground.
Später tauchten überall in der Stadt junge Leute mit Plastikarmbändern auf. 7.500 Teilnehmer des Festivals aus mehr als 40 Ländern der Welt verschwinden nicht so einfach unbemerkt in der Masse. Wie das Programm aussah und was ihr besonders gefallen hat, hat mir eine Mitorganisatorin und Teilnehmerin aus Kassel, Silke Leitenberger, verraten.
Es werden ganz viele Konzerte veranstaltet, die die Teilnehmer auch selber vorbereitet haben. Und es werden Workshops durchgeführt, Seminare, Gespräche, zusammen gesungen und getanzt. Ja.
Und welchen Themen sind die Gespräche und Seminare gewidmet?
Oh, das ist ganz breit gefächert. Das sind zum Teil christliche Themen, es sind aber auch Themen zum Persönlichkeitsbildung, soziale Themen, soziale Integration. Das ist sehr breit gefächert.
Sie sind eine Organisatorin oder eine Teilnehmerin oder wie sieht Ihre Rolle hier aus?
Ich bin so ein Mittelding. Ich bin in der Organisation, wir sind so für die technischen Sachen, die Crew, so dass der Müll weggeräumt wird und diese Sachen, dass das alles funktioniert. Und ich bin von Deutschland auch hier in der Organisation mit dabei, aber auch ein bisschen Teilnehmer.
Was hat Sie hier besonders beeindruckt?
Zum Beispiel gestern waren wir in der Stadt und haben dort Stände und Bühnenprogramm gemacht. Das war sehr interessant. Oder auch die 30-Jahr-Feier für den Europäischen CVJM-Bund. Das war sehr schön, einfach 30 Jahre zu feiern, zu sehen, dass jetzt möglich ist, aus West- und Osteuropa so viele Leute zusammenzubringen.
Worin sehen Sie eigentlich den Sinn oder die Aufgabe dieses Bunds?
Ich denke, die Hauptaufgabe ist zum Beispiel, Leute zusammenzubringen, dass man voneinander lernen kann, dass man seine Vorurteile, die man vielleicht hat, auch sieht, dass das gar nicht so stimmt, dass man eine Beziehung zu den anderen Ländern, die man vielleicht nur im Radio manchmal hört, die plötzlich ein Gesicht bekommen und dass die Leute auch, Leute, die vielleicht noch nie etwas von Jesus erfahren haben, auch da was mitbekommen.
Als ein Höhepunkt des Treffens gilt eine Plenarsitzung des Europäischen Jugendparlaments am Freitagnachmittag. Die Hauptorganisatorin Jana Vohralíková dazu.
Celý týden tady probíhaly v odpoledních hodinách workshopy, kde lidé, kteří se zajímali o
Es fanden hier die ganze Woche lang Workshops und Diskussionsrunden statt und heute Nachmittag beginnt im Sitz des tschechischen Senats sozusagen ihr Gipfeltreffen. Es kommen dort etwa 40 Leute aus verschiedenen Ländern zusammen, um die Debatten der Woche zusammenzufassen. Regelmäßigen Zeitungslesern ist er durch seine vielfach kritischen Kommentare zur tschechischen Geschichte und Gegenwart bekannt. Dušan Třeštík, von Hause aus Medievist und alles andere als ein Historiker, der lediglich Staub aus der Vergangenheit aufwirbelt. Diese Tage hat Třeštík seinen 70. Geburtstag begangen. Sila Schultheiß hat ihn zu diesem Anlass ans Mikrofon gebeten.
Herr Třeštík, Sie sind 70 Jahre alt geworden, waren quasi von Anfang an Historiker, kann man sagen, seit 1958 an der Akademie der Wissenschaften. Sie waren zu Studienaufenthalten in Deutschland und Frankreich. Wenn Sie zurückblicken, welche Zeit in diesen vergangenen 70 Jahren war eigentlich für Sie besonders spannend?
Die 60er Jahre, wie für alle aus meiner Generation. Das heißt, 63 war ich zum ersten Mal in Frankreich bei Le Goff und 70 war Ende. Das ist das, was mich beeinflusst hat.
Ihr historischer Forschungsschwerpunkt ist ja vor allem das Mittelalter. Zugleich jedoch schalten Sie sich mit regelmäßigen Kommentaren zum aktuellen Geschehen auch aktiv in die gegenwärtige Entwicklung ein, reflektieren tschechische Mythen und Eigenschaften. Worin sehen Sie eigentlich Ihre Hauptaufgabe als Historiker?
Naja, das ist ein altes Komplex der mitteleuropäischen Intelligenz hier, das man dienen muss. Das heißt, man muss für die Öffentlichkeit schreiben. Ohne dessen hat das keinen Sinn. Das ist meine feste Überzeugung.
Von Anfang an?
Von Anfang an. Ich wollte eigentlich das 19., 20. Jahrhundert machen, aber das war in den 50er Jahren selbstverständlich unmöglich. Da kam ich zum Mittelalter.
Sie haben sich als Historiker ja auch viel mit den deutsch-tschechischen Beziehungen beschäftigt, auch hier immer mit Bezug zur Gegenwart. 1995 haben Sie sich zum Beispiel gegen ein Dokument gewandt, in dem zum Dialog zwischen der tschechischen Regierung und den Sudetendeutschen aufgerufen wurde. Was ist Ihre Auffassung zur jüngsten Entwicklung im deutsch-tschechischen Verhältnis? Es wird jetzt zum Beispiel über eine humanitäre Geste gegenüber den Sudetendeutschen seitens der tschechischen Regierung gesprochen.
Die tschechische Deklaration war das Vernünftige, was man machen sollte. Und jede Kommunität hat seine Traumata. Für uns ist das Trauma das Münchner Abkommen. Das deutsche Trauma ist der Holocaust. Man hat noch nicht gelernt, wie man mit diesen Traumata umgehen soll. Mein Kollege, auch Medievist, Bronislav Geremek, hat einen Aufruf geschrieben, damit wir uns alle in Europa daran einigen, dass wir jeden alles vergeben. Das konnte funktionieren.
Plädieren Sie dafür, dass man sich gegenseitig vergibt und quasi von vorne anfängt?
Ja, alle gleichzeitig, alle im gleichen Maß, keine Rechnungen ausstellen. Das bedeutet keinen Schlussstrich. Die Debatte und vor allem das Begreifen des anderen muss weiterlaufen.
Was sind eigentlich Ihre Pläne für die Zukunft? Sie sind ja keineswegs jetzt untätig mit 70 Jahren und lehnen sich zurück, sondern wie ich gehört habe, schreiben Sie jetzt auch gerade wieder an einem Buch. Was haben Sie vor für die nächste Zeit?
Ich muss vor allem in diesem Monat diesen Buch beenden. Das nennt sich Mythen des Stammes der Tschechen. Dann vielleicht noch zwei, drei über den Fremdenklaut und ein Essaybuch.
Sila Schultheiß im Gespräch mit dem Historiker Dušan Třeštík. Und nun, wie an jedem Freitag, steht ein Tschechischkurs auf unserem Programm.
Heute wollen wir einen Blick auf den menschlichen Körper,
Tělo,
werfen, denn auch dieser birgt im Tschechischen einige Besonderheiten. Eine von diesen ist, dass Tschechen keine 10 Finger und 10 Zehen haben, sondern 20
Prsty.
Das Wort
Prst
bedeutet sowohl Zehe als auch Finger. Will man sich konkret ausdrücken und beispielsweise sagen, dass man sich den Finger eingeklemmt hat, so muss man sagen
Prst u ruky.
Handelt es sich um eine Zehe, dann ist es ein
Prst u nohy.
Ebenso konsequent gibt es einen Daumen
Palec,
am Fuß
Palec u nohy
und an der Hand
Palec u ruky.
Auch sonst scheint es im Tschechischen an Wörtern für Körperteile zu mangeln. Das Wort
Ruka
steht sowohl für die Hand als auch für den gesamten Arm. Ähnlich ist es mit dem Wort
Noha
für Bein und Fuß. Behauptet jemand, er hätte
Velké nohy,
so heißt das nicht, dass er große Beine, sondern große Füße hat. Anatomisch kann man sich natürlich genauer ausdrücken, wenn man will. So gibt es das Wort
Chodidlo
für Fuß, abgeleitet vom Verb
Chodit
für Gehen. Wortwörtlich wäre der Fuß im Tschechischen also der Geher. Ein Arm unterteilt sich in
Paže
und
Rameno,
wobei
Paže
den Oberarm und
Rameno
Schulter und Achsel bezeichnet.
Loket
hingegen bezeichnet den Ellbogen und die Elle. Weitere Besonderheiten hat der tschechische Körper an sich nicht aufzuweisen. Verbunden sind einige Körperteile allerdings mit dem wohl bekanntesten tschechischen Zungenbrecher.
Strč prst skrz krk.
Dieser magische Satz ohne einen einzigen Konsonanten lässt sich als Steck den Finger in den Hals setzen. So, und das wär's auch schon für heute. Auf Wiederhören,
naslyšenou,
sagen
Markéta Maurová
und Katrin Bock.
Und das war's auch in unserem heutigen Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht es gleich weiter mit der Sendereihe Im Spiegel der Medien.
Die 32. Woche des Jahres 2003 brachte nicht nur eine Fortsetzung der Hitzewelle mit sich, welche die Temperaturen während der vergangenen Tage wieder jenseits der 30 Grad Celsius klettern ließ, sondern auch einige, wie wir meinen, nicht uninteressante Themen, welche natürlich auch auf die Seiten der tschechischen Zeitungen Einzug hielten. Im Mittelpunkt der aktuellen Berichterstattung in der ersten Wochenhälfte stand, passend zur Urlaubs- und Reisezeit, das weitere Schicksal des größten tschechischen Reiseanbieters, des Reisebüros Fischer. Dessen Gründer und Chef, Václav Fischer, baute sein Unternehmen übrigens während der 80er Jahre in Deutschland auf. Nach seiner Rückkehr zu Beginn der 90er Jahre schuf er mit seiner Firma eines der größten Unternehmen des Landes überhaupt. Allein im vergangenen Jahr beförderte Fischer mehr als 300.000 Tschechen in den Urlaub. Nun geriet jedoch das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten und ein Konkurs konnte noch in letzter Minute verhindert werden. Václav Fischer war jedoch für viele Tschechen nicht nur das Synonym für einen erfolgreichen Self-Made-Man, sondern stand auch wegen seiner charitativen und kurzzeitig auch politischen Tätigkeiten im Rampenlicht. Aus den zahlreichen Kommentaren, die sich dem Fall Fischer widmen, bringen wir Ihnen nun einige Passagen aus einem Leitartikel von Jiří Hanák, der in der Tageszeitung Pravo erschienen ist. Er trägt den bezeichnenden Titel »Der tschechische Traum«. Zitat: Fischer war der Inbegriff des tschechischen Traums. Er war jemand, der dank seines Fleißes, seine Ideen, ein Unternehmen gründete, dessen Größenordnung im hiesigen Kontext ein Imperium darstellte. Im Gegensatz zu anderen baute er seinen Erfolg nicht auf zwielichtigen Geschäften oder Betrügereien auf. Die Gesetze des Marktes, die Fischer während seiner jungen Jahre in Deutschland zu beherrschen lernte, wurden ihm jedoch in seiner tschechischen Heimat zum Verhängnis. Was waren die Ursachen für Fischers Schwierigkeiten? Waren es Größenwahn, die Überschätzung der eigenen Kräfte oder gar die Ungunst der Zeit? Vielleicht von allem etwas. Schade ist es auf jeden Fall. Themenwechsel im Medienspiegel. Neben dem Reiseunternehmer Fischer sorgte vergangene Woche auch Präsident Václav Klaus für Schlagzeilen. Das Staatsoberhaupt ist gegenwärtig dabei, neue Richter für das tschechische Verfassungsgericht zu nominieren. Bei 4 seiner Vorschläge bekam jedoch der Präsident eine klare Abfuhr vom tschechischen Senat, denn die zweite Parlamentskammer muss nämlich gemäß der Verfassung zum Personaltableau des Präsidenten den Segen geben. Klaus und dessen Berater veranlassten die Niederlagen im Senat zu einigen starken Aussagen. Es war von einem Skandal die Rede, einige meinten sogar, zwischen Präsident und Senat sei eine Art Kriegszustand entstanden. Unabhängig vom aktuellen Fall lässt sich jedoch feststellen, dass Präsident Klaus in letzter Zeit weitaus stärker an seinen Rechten pocht, was bereits zu dem einen oder anderen Alleingang führte. Bei den Verfassungsrichtern unternahm er etwa nicht den Versuch, seine Vorschläge mit den Senatoren vorher zu akkordieren. Ebenso machte der Präsident in den vergangenen Wochen öfter von seinem Recht Gebrauch, ein Veto gegen bereits vom Parlament beschlossene Gesetze einzulegen. In dieses Bild eines offensiver auftretenden Präsidenten scheint auch der kürzlich erfolgte überraschende Abgang des stets gemäßigt auftretenden Präsidentensprechers Tomáš Kolvaň passen, der übrigens vor kurzem noch selber als stellvertretender Chefredakteur der Wirtschaftszeitung Hospodářské noviny tätig war. Für Jan Macháček von der Tageszeitung Mladá Fronta Dnes steht spätestens nach Kolvaňas Abgang fest, dass Klaus seine politische Strategie ändere. In seinem Kommentar Klaus auf Kriegspfad steht unter anderem zu lesen: Jetzt hat auf der Burg die Periode der Konfrontation begonnen. Für so etwas wäre der gemäßigte ehemalige Pressesprecher nicht geeignet. Man hat den Eindruck, als ob Klaus in letzter Zeit an mehreren Kriegsschauplätzen gleichzeitig kämpft. Während seines Staatsbesuchs in Frankreich hat er dem Euro und der europäischen Verfassung den Krieg erklärt. Dann weigerte er sich, einige wichtige Steuergesetze der Regierung zu unterschreiben. Legte sich mit dem Senat wegen den künftigen Verfassungsrichtern an und nicht zuletzt auch wieder einmal mit den Journalisten. Im Weiteren fragt sich der Autor, ob diese Art Bunkermentalität beim Präsidenten ihn selbst und dem Amt nicht schaden kann und kommt dabei zu folgendem Schluss. Zitat: Eigentlich müsste heutzutage jeder Politiker mit so einer Einstellung bald politisch am Ende sein. Bei Klaus ist das aber anders und man sollte ihn nicht unterschätzen. Einerseits ist er ein Meister der Selbstvermarktung, andererseits werden es sich auch die Medien nicht erlauben können, das Staatsoberhaupt zu ignorieren. Soweit Jan Macháček in einem Kommentar, der in der vergangenen Woche in dem Mladá Fronta Dnes erschienen ist. Wir bleiben jedoch noch beim bereits angesprochenen Thema, nämlich der vermeintlichen Neupositionierung von Präsident Václav Klaus in der tschechischen Innenpolitik und dem Abgang des Präsidentensprechers. Daniel Kaiser, innenpolitischer Kommentator bei der tschechischen Redaktion der britischen BBC, hält nämlich im Gegensatz zu einigen seiner Kollegen alle Spekulationen um Klaus für zu voreilig, wie er im Folgenden im Gespräch mit Radio Prag meint.
Dem neuen Konfrontationskurs des Präsidenten gegenüber der Regierung wäre ich mir aber nicht so sicher, weil man hatte schon nach der Präsidentenwahl heftig spekuliert, dass diese Koalition am Ende ist, dass der Sieg von Klaus ein Teil von irgendeinen geheimen Absprachen zwischen ODS, einem Flügel bei der Sozialdemokratischen Partei und sogar Kommunisten sein soll. Und man hat sich bis jetzt nichts von diesen Spekulationen bewahrheitet. Also ich werde hier noch ein bisschen abwarten. Ich denke eher, dass Kolvaň während der ganzen Irak-Krise Probleme hatte mit der, sagen wir, leicht kritischen Haltung gegenüber den Amerikanern, die der Präsident Klaus gehabt hat. Kolvaň hat ziemlich lange in den Vereinigten Staaten gelebt. Er ist eindeutig pro-amerikanisch orientiert. Und angeblich hat auch die amerikanische Botschaft in Prag schon ungefähr einen Monat zuvor über Kolvaňas Entscheidung wegzugehen gewusst.
Eine der Thesen Jan Machaceks, in dessen Kommentar war ja auch, dass Klaus sich mit seinen sich immer wiederholenden Ausritten gegen die Vertreter verschiedener Medien es auch in eigenem Interesse versäume, sich eine konstruktive Gesprächsbasis zu den Journalisten aufzubauen. Damit hängt auch unsere nächste Frage an Daniel Kaiser zusammen. Kann man als Politiker heute in Tschechien ohne oder gar gegen die Medien regieren?
Also es wäre sicher schwierig, gegen die Medien zu regieren. Das kann man übrigens auch daran sehen, wie die jetzige Regierungskoalition sich gegen die angeblich oder gegen die, wie die Regierungskoalition dachte, unfaire Berichterstattung im privaten Fernseher TV Nova gestemmt hat. Ich darf daran erinnern, dass der Minister Pavel Dostal zum Beispiel dem Eigentümer von Nova sogar gedroht hat, man könne ihm die Konzession entziehen. Also gegen die Medien zu regieren ist ganz sicher schwierig. Andererseits aber glaube ich mal, die Macht der Medien ist keineswegs absolut oder keineswegs hundertprozentig. Vor allem, wenn man das übertreibt und die Leute dann den Eindruck kriegen, dass es hier eigentlich ja um irgendeine Art Propaganda geht. Ich denke jetzt an die Zeit vor 6 oder 7 Jahren, als ganz große Mehrheit der tschechischen Journalisten gegen den damaligen Ministerpräsidenten Václav Klaus geschrieben hat oder gesprochen hat. Man hat damals seine Partei, die ODS, und den Klaus selber 100-mal abgeschrieben und die ODS und der Klaus haben dann trotzdem bei den Wahlen überraschend gut gepunktet.
Das war zum Abschluss noch einmal Daniel Kaiser von der tschechischen Redaktion der britischen BBC.
Das war Robert Schuster und der Medienspiegel. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.